Sie hören den Kurier.
Keine Tabellen, 4 Tore, keine Torleute und sehr kleine Spielfelder. Der Kinderfußball in Österreich ist seit einem Jahr nicht mehr das, was er einmal war. Im Sommer des Vorjahres hat der ÖFB nach Jahren des Abwägens und Diskutierens eine Reform umgesetzt, die den Fußball in Österreich verbessern soll. Der wohl bekannteste und am öftesten missverstandene Aspekt der Neuerung: die unter 12-Jährigen spielen ohne Tabellen. In der aktuellen Folge der Nachspielzeit wollen wir uns anschauen, welche Änderungen die ÖFB-Nachwuchsreform konkret mit sich gebracht hat, was sie bewirken soll und wie sie an der Basis umgesetzt wird. Dafür haben wir mit dem Verantwortlichen beim Österreichischen Fußballbund gesprochen, mit einer Kinderfußballtrainerin, einem U12-Trainer und Kritiker des neuen Systems sowie mit dem Nachwuchsverantwortlichen von Rapid Wien. Und zu guter Letzt lassen wir die Kinder zu Wort kommen, die in diesem System spielen. Viel Spaß bei einer neuen, etwas ausführlicheren Folge der Nachspielzeit wünscht Caroline Krause-Sandner. Sonntag früh, 8.30 Uhr auf einem Wiener Fußballplatz. Auf einem Teil des Kunstrasenfeldes sind 2 Spielfelder aufgebaut. Je 22 mal 29 Meter. Je 4 Minitore, die weniger als 1 Meter hoch und gut 1 Meter breit sind. Auf jedem der beiden Felder spielen 6 Kinder im 3 gegen 3. Ohne Torleute. Dazwischen stehen die Trainer und Trainerinnen und schauen mal zu einem, mal zum anderen Feld. Es ist für viele ein ungewöhnliches Bild. Kinderfußball sieht seit einer Reform im Sommer des Jahres 2022 in Österreich anders aus als gewohnt. Bianca Tamas ist Fußballspielerin und Co-Trainerin einer U8 in Wien. Sie erklärt uns jetzt mal, wie die Felder für ihre Nachwuchskicker und Nachwuchskickerinnen aussehen.
Die Spielfeldgröße ist 22 mal 29 Meter. Wir spielen auf insgesamt 4 Tore, also jede Mannschaft hat 2 Tore. Und das sind Minitore, auf die Kinder spielen.
3 gegen 3 ist die vom ÖFB vorgegebene Spielform in dieser Altersklasse. Aber wie viele Kinder werden denn dann am Wochenende zu den Spielen mitgenommen?
Wir probieren den Trainer oder die Trainerin am Vortag zu erreichen, fragen, wie viele Felder aufgebaut werden können, mit wie vielen Kindern die Gegner kommen, weil 3 gegen 3 gespielt wird und wir somit, wenn wir mit 12 Kindern kommen, gerne auf 2 Spielfelder parallel spielen. Wenn das nicht geht, dann bitten wir, ein zweites Feld aufzubauen, wo einfach unsere Kinder dann noch 4 gegen 4 untereinander spielen, einfach Spaß am Spielen haben und nicht auf der Seite sitzen und zuschauen, sondern eine Stunde wirklich Fußball spielen.
Wirklich Fußball spielen. Da hat Bianca Tamas schon einen zentralen Punkt der Reform angesprochen. Denn es geht vor allem darum, dass möglichst viele Spieler und Spielerinnen möglichst viel Zeit am Ball haben. Aber warum war so eine Reform überhaupt notwendig? Wir haben bei Stefan Gogg nachgefragt. Er ist Breitensportverantwortlicher beim Österreichischen Fußballbund.
Ja, wie kommt es zu so einer Reform? Das Ganze hat damit begonnen, dass wir in Österreich erkennen mussten, dass wir ein Problem haben. Dass wir Schwierigkeiten haben, speziell bei den Kindern, was die Dropout-Rate betrifft. Und dass sich was verändert hat auf unseren Plätzen, dass sich gesellschaftlich was verändert hat. Und in unserer Verantwortung geht es dann einfach darum, Lösungen zu finden. Und das hat vor 2 Jahren begonnen und hat zu dem geführt, wo wir aktuell stehen.
Vor gut einem Jahr kam dann die Reform. Die wichtigsten Eckpunkte: die Spieleranzahl wurde reduziert, die Felder verkleinert. In der U12 zum Beispiel spielt man jetzt nicht mehr 9 gegen 9, sondern 7 gegen 7 auf wesentlich kleinerem Feld. In der U10 sind es 5 gegen 5 statt 7 gegen 7. Am sichtbarsten ist das sogenannte Funinho in der U8 und darunter, wo 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf 4 Minitore gespielt wird, ohne Torhütern, wie es Trainerin Bianca Tamas vorher beschrieben hat. Einwürfe und Eckbälle fallen bis zur U10 weg. Man sieht weniger Kopfbälle. Dazu kommen Mindestspielzeiten für alle Spieler und Spielerinnen, die am Matchbericht stehen. Die Reform hat außerdem bis inklusive zur U12 die Tabellen abgeschafft. Es wird nicht mehr Meisterschaft in dem Sinn gespielt, sondern einzelne Spiele bzw. Turniere. Die Ergebnisse werden nirgendwo offiziell festgeschrieben. Was das alles bringen soll? Ich habe Stefan Gock vom ÖFB gefragt.
Ja, grundsätzlich ist es im Endeffekt, um ein paar wesentliche Punkte runterzubrechen, ist es darum gegangen, die Spieleranzahl zu reduzieren. Das heißt, mit kleineren Teams zu spielen, was, ohne dass wir ins Detail gehen, einfach die Konsequenz hat, dass mehr Spieler öfter im Ball haben. Das heißt, wir haben das Ballspielerverhältnis ist einfach kleiner und dadurch hat einfach mehr, jedes Kind mehr Bälle, mehr Erfolgserlebnisse, hat mehr Chance, sich zu verbessern. Was da auch drinnen steckt, ist, dass wenn wir mehr Teams bilden, dass wir die Möglichkeiten haben, auch was das Leistungsniveau betrifft, das Leistungsniveau mehr und mehr anzupassen. Das heißt, wir können Turnierformen gestalten, wo Kinder, die jetzt gerade erst angefangen haben, Kinder, die noch nicht so gut sind, gegen andere Kinder spielen, die noch nicht so gut sind und gerade erst angefangen haben und die, die schon weiter sind, auch gegen Kinder spielen, die auch schon ein besseres Niveau haben. Ja, und somit wir auch ein wesentliches Ziel, Ergebnisse wie 15-0, 20-0 von unseren Plätzen wegbringen, weil es bringt niemandem was. Das bringt denen, die 20-0 gewinnen, wenig und die, die 20-0 verlieren, schon gar nicht.
Der ÖFB verspricht sich mit der Reform, den Fußball für Kinder besser zu machen, die Dropout-Rate wieder zu verringern. Eines von vier Kindern hört nämlich in Österreich mit dem Fußball im ersten Jahr wieder auf. Im Alltag der Kinder gibt es viel Ablenkung, viele alternative Beschäftigungsformen zum Fußball. Wer also mal angefangen hat, soll den Spaß daran nicht verlieren, weil er hoch verliert oder weil sie beim Match am Wochenende nur wenige Minuten spielt oder kaum Ballkontakte hat, so das Credo. Und apropos 20-0, das mit den Ergebnissen, da war doch was. Wird man überhaupt wissen am Ende des Spieltags, wie das Match ausgegangen ist? Wenn die Tabellen abgeschafft sind, sind es dann auch die Ergebnisse? Als der Deutsche Fußballbund im Juli mit seiner eigenen Nachwuchsreform nachgezogen ist, hat selbst der bei der Präsentation anwesende ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Unverständnis für die Streichung der Tabellen gezeigt und gesagt, wenn man bei uns beim ÖFB auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den 6- bis 12-Jährigen keine Tabellen mehr gibt, keine Ergebnisse und zum Schluss auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem. Gernot Zierngast verbringt seit Jahrzehnten viel Zeit auf den Fußballplätzen und ist selbst A-Lizenztrainer, ist Vorsitzender im Bund österreichischer Fußballlehrer und trainiert selbst eine U12 in Niederösterreich. Für ihn ist es extrem wichtig, die Jugendlichen das Umgehen mit Siegen und Niederlagen zu lehren.
Das Leben ist halt einfach so, dass man Leistung belohnt und Niederlagen halt mehr oder weniger verarbeiten muss. Das ist etwas, was im Sport, finde ich, ganz was Tolles ist, dass man eben das Woche für Woche sozusagen erleben kann und damit Enttäuschung wegstellt, damit aber sozusagen nach Siegen auch wieder merkt, wie schnell man wieder nach oben kommen kann. Und ich finde wirklich dieses Alter von 10, 11 Jahren dazu prädestiniert, um eben dort spätestens mit Tabellen zu beginnen und die Kinder sozusagen dann dort sich gegeneinander antreten und messen zu lassen.
Wir haben nochmal genauer nachgefragt, was es mit den fehlenden Tabellen auf sich hat. Muss man nicht als Kind schon gewinnen und verlieren lernen? Rapid-Nachwuchsleiter Willi Schuldes beschäftigt sich schon lange mit der Entwicklung von Fußballern im Kindesalter. Er hat dazu Folgendes gesagt.
Fehlende Tabelle heißt nicht, dass ich nicht als Spieler einen Siegeswillen haben kann oder darf. Wenn ich auf das Spielfeld gehe, dann will ich das Spiel gewinnen. Aber es geht darum, dass ich das Spiel gewinnen will mit den Mitteln, die ich im Training den Kindern beibringe und nicht um des Siegens willen. Also von hinten hoch ausschießen, nach vorne hoch aufs Tor schießen, sondern mit den Mitteln des Kinderfußballs. Ja. Und um das ist es eigentlich gegangen. Das ist der Sinn dahinter und darum sehe ich das nicht so schlimm.
Und auch Stefan Gock vom ÖFB stellt noch einmal klar, dass Siege und Niederlagen nicht abgeschafft werden.
Niemand schafft das Thema Gewinnen und Verlieren ab. Niemand schafft ab, dass ein Kind am Ende des Tages weiß, wie viele Tore es geschossen hat. Also das, ich bin seit 1,5 Jahren unfassbar viel auf Plätzen gewesen, habe viele Turniere auch gesehen, wo ja 5, 6 Spiele hintereinander waren. Und ich habe bei jedem Spiel gemerkt, dass die Emotion bei den Kindern nach Schluss pfiff und ob das Spiel jetzt gedauert hat, 2x15 Minuten oder 1x8 Minuten, eine war, dass sich die gefreut haben, die das Spiel gewonnen haben und dass die enttäuscht waren, die das Spiel verloren haben. Weil wir auch wissen, dass das für die Entwicklung der Kinder einfach relevant ist. Also dadurch, Kritik, ich sehe es eher als in dem Zusammenhang als ein Missverständnis.
Trainerin Bianca Tamas erklärt, wie es bei ihnen mit den Jüngsten ist.
Wir machen es jetzt so, weil die Kinder sehr interessiert, wie viele Tore sie geschossen haben. Wir zählen unsere eigenen Tore, wir zählen aber nicht die Tore der Gegner. Das heißt, wenn wir 10 Tore schießen und die Gegner 15, dann wissen wir haben 10 geschossen. Wenn die Gegner nur 5 schießen, dann wissen wir das auch nicht. Also es geht uns wirklich darum, dass die Kinder große Freude am Fußballspielen haben. Wir unsere Tore zählen, weil es ihnen Spaß macht, mitzuzählen. Sie schreien immer, dass sie gewonnen haben, weil dadurch, dass immer nur 3 spielen und die restlichen einfach Fußball spielen, entweder auf einem anderen Feld oder auf irgendein Tor, bekommen sie gar nicht mit, wie viele Tore jetzt die Gegner schießen. Das heißt, für sie ist es immer ein Erfolgserlebnis, wenn sie ein Tor schießen. Dementsprechend fragen sie auch gar nicht. Wir schreien am Ende immer gewonnen und sie sind immer glücklich, wenn sie gespielt haben.
Gock und sein Team beim ÖFB haben nach Monaten der Recherche entschieden, dass es bis zu der U13 nicht zielführend ist, Tabellen zu führen, weil es den Fokus auf die Entwicklung von einzelnen Spielern und Spielerinnen wegnehmen und auf die Mannschaftsentwicklung hinführen würde.
Was wir allgemein bei dem Thema Tabellen aus unserer Sicht für Sorge hätten, ist einfach, was macht eine Tabelle mit einem Trainer, wenn es jetzt am Wochenende geht, es gibt ein einziges Spiel. Es gibt kein Turnier, sondern es gibt ein Spiel und es spielt jetzt der Dritte gegen den Fünften und wenn man gewinnt, könnte man Dritter werden. Die Gefahr ist erstens, dass ich bei der Nominierung meiner Spieler fürs Wochenende auf die zurückgreife, wo ich jetzt glaube, dass wir die am Wochenende den Sieg bringen und alle anderen zu Hause lasse, beziehungsweise auch nicht bereit bin, bei einem engen Spielstand vielleicht die Kinder, die ich mitgenommen habe, auch einzusetzen. Ist uns, glaube ich, allen klar und ist einfach eine Sorge oder ist etwas, was wir natürlich auch die letzten Jahre erlebt haben. Es macht auch was mit den Eltern, die in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger positiver Multiplikator, aber auch ein negativer Multiplikator für uns sein können. Und das ist das für mich das dritte große Gefahr, es macht was, wenn ich am Wochenende dann irgendwo sagt Dritter gegen Fünfter, die Sorge, dass wir uns zu früh darauf konzentrieren, dass sich Trainer mit der Ausbildung einer Mannschaft beschäftigen. Es geht darum, Spieler zu entwickeln, Spieler individuell zu entwickeln und in der U7, U8, U9, U10 geht es nicht darum, eine Mannschaft mit taktischen Vorgaben, Positionsfixierung oder vielleicht Standardsituationen einzuüben. Aber das System ist die Chance, ihnen einfach einen anderen Weg zu zeigen, sie auf einen anderen Weg mitzunehmen, zu sagen, es geht dort um die individuelle Entwicklung jedes Spielers, die ich im Kader habe. Und das schaffe ich nur, wenn ich am Wochenende möglichst alle Kinder auch mitnehmen kann, die Zeit haben.
Noch scheitert es allerdings manchmal in der Praxis noch am Platz, fehlenden Toren oder Betreuungspersonen, die mitkommen können. Doch nicht nur das Streichen der Tabellen hat bei Fußballtraditionalisten Kritik hervorgerufen. Es hat auch noch andere Kritikpunkte gegeben. Gernot Zierngast etwa findet, dass einige der Neuerungen nur schwer in die Praxis umzusetzen sind und teils vom eigentlichen Fußball wegführen. Etwa die Aufteilung in Drittel und Viertel statt Halbzeiten.
Ich finde einfach, dass Fußball einfach ein Spiel ist, das über 2 Halbzeiten geht und man auch im Nachwuchsbereich, gerade dort, wo die Kinder Fußball spielen, damit diesen 2 Halbzeiten auch diesen Rhythmus gleich einbringen soll. Ja, ich weiß nicht, warum man auf 3x20 kommt. Ich habe eine Vorstellung, kann mir nur vorstellen, dass das deshalb so ist, weil man einfach zugleich eine Regel eingeführt hat, wo man jeden Spieler, der am Spielbericht steht, auch 20 Minuten einsetzen muss. Ja? Und dass man da vielleicht dann sich dazu etwas überlegt hat, aber ich habe dazu nichts gefunden, auch noch keine richtige Auskunft darüber bekommen, warum das so ist und finde es einfach falsch, dass man einfach in einem Sport wie Fußball, der eben in 2 Hälften geteilt ist, grundsätzlich auch im Nachwuchsbereich so zu spielen hat.
Der ÖFB hat dafür eine einfache Erklärung.
Das ist einfach die Verbindung mit der Mindestspielzeit pro Spieler. Zu sagen, wir haben die Möglichkeit, wir haben öftere Pausen, das heißt, wir spielen ein Viertel oder in Drittel und ich kann dann zum Beispiel nach einem Viertel alle Spieler, die ich auf der Bank habe, in dieser Spielunterbrechung dann noch eintauschen und wechseln. Also da die Verbindung einfach mit der Mindestspielzeit pro Spieler, pro Spielerin. Und wie gesagt, Ballspielerverhältnis, weniger Kinder auch mit einem Ball konfrontieren und denen einfach diese Erlebnisse, wie wir schon gesagt haben, mehr Dribblings, mehr Ballaktionen, mehr Erfolgsmomente, mehr Tore eben auch geben und viel Spielzeit und viel Kontakte mit dem Ball.
Aber auch diese reduzierte Spieleranzahl auf kleinerem Spielfeld bereitet dem U12-Trainer Gernot Zierngast Kopfzerbrechen.
Weil die Jungs einfach motorisch schon viel weiter sind, körperlich viel weiter sind und ich einfach merke, dass es da nicht mehr so viel Fußball gespielt wird, sondern viel mehr Fußball gerauft wird, dass man bei 6+1 einfach in der körperlichen Verfassung, die die Spieler haben, nicht mehr so viel Platz hat und dass das technisch nicht unbedingt jetzt einen Vorteil bringt. Wie gesagt, wenn man so sagen, 6 Leute am Feld sich um den Ball raufen, weil sie einfach körperlich so schnell da sind, dass sie sozusagen viel mehr in Zweikampf bekommen. Und da gibt es wirklich sehr viele Situationen, wo es eben mehr um den Ball gerauft wird, als dass es gespielt wird. Und wenn ich dann aber 16 Kinder oder 15 Kinder habe, wir spielen 6+1 und ich weiß, ich muss alle Kinder zumindest 20 Minuten spielen lassen, die ich im Spieltagskader habe, ja, dann ist es vorgegeben, dass ich halt nur 8, 9 mitnehme und dass sie sich unter der Woche vielleicht qualifizieren müssen. Und dann habe ich aber das Problem, dass ich 1, 2 Jahre später sehr wohl schauen muss, dass ich 14, 15 Kinder habe, damit ich eine Mannschaft auf dem Großspielfeld stellen kann.
Auch Ralf Rangnick soll nach seiner Aussage am DFB-Kongress intern einige Kritikpunkte geäußert haben. Nicht nur die Thematik der Tabellen habe ihm zu denken gegeben, sondern auch etwa, ab welchem Alter auf richtige Tore und größere Felder gespielt wird. Wie hat Stefan Gock, der sich seit Jahren mit hunderten Kinderspielen und etlichen Stakeholdern auseinandersetzt, den Teamchef schließlich überzeugt?
Also vorerst, ich habe ihn nicht überzeugen müssen, sondern ich habe ihm nur, wir haben uns wirklich mal einfach Zeit genommen, über das Thema zu sprechen. Ja, also es gab einfach ein paar Dinge, die er so auch noch nicht gewusst hat, aber da ist nicht darum um Überzeugung gegangen, sondern auch unser Teamchef ist in dem Thema mittlerweile extrem gut drinnen und hat mich einfach in dem Gespräch so fasziniert, dass er auch in dem Bereich in Österreich einfach nachhaltig etwas hinterlassen möchte. Also es geht eben nicht nur um die Kampfmannschaft, sondern auch da möchte er einfach, dass auch nach der Zeit Ralf Rangnick dann nachhaltig etwas auch da ist, was den österreichischen Fußball helfen wird.
Alles gut also? Vielleicht wird es noch das eine oder andere Jahr dauern, bis sich gewisse Neuerungen eingespielt haben. Ralf Rangnick jedenfalls hat gesagt, 90-95% der Dinge, die nun umgesetzt wurden, machten in seinen Augen Sinn. Im Dezember wird es eine neue Gesprächsrunde intern im ÖFB darüber geben. Gernot Zierngast jedenfalls würde sich ein bisschen mehr Freiheiten für die Vereine wünschen, um selbst zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen.
Also das ist etwas, was sowieso jeder Verein für sich entscheiden muss, wo in welche Richtung will ich gehen. Wie gesagt, will ich einfach versuchen, so viele Kinder wie möglich zum Fußball zu bringen und sie dann mehr oder weniger wirklich auch in allen Altersklassen zu beschäftigen. Oder versuche ich eben, ein Verein zu sein, der auch Geld in die Hand nimmt, besser ausgebildete Trainer hat und deshalb auch schaut in der näheren Umgebung, wie gesagt, wo ich talentierte Spieler habe, um vor allem diese Spieler dann die Möglichkeit, den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich mit Guten auch im Training zu messen. Ja, weil es einfach so ist, dass natürlich die besseren Fußballer nämlich auch bessere Spielzeiten kriegen. Und da geht es nicht um das Ergebnis, sondern es geht auch darum, dass man einfach wirklich versucht, auch die Spieler über ein Spiel weiterzuentwickeln. Und wenn ich dann aber Leute einsetzen muss und ich erkläre dir das nur so, dass man damit vielleicht den Druck von den Trainern wegnehmen will, ja, dass man den Eltern erklärt, warum man zu wenig zu spielen kommt, finde ich trotzdem, dass das den Trainern selber überlassen sein muss, um aufgrund der Erfahrungen im Training, ja, wo die Kinder, die eben auch noch nicht so weit sind oder schlechter Fußball spielen, doch über die volle Distanz teilnehmen, den Trainer selbst das überlassen muss, wann und wie viel Zeit, dass er diesen Spielern gibt, um sich da mehr oder weniger auch wirklich weiterzuentwickeln, um zu Spielzeiten zu kommen.
Apropos bessere Spieler und schlechtere. Man könne vor allem bei den Jüngsten noch gar nicht sagen, wer talentierter oder weniger talentiert ist, sagt Stefan Gock. Auch bei 12-Jährigen noch nicht. Und vor allem im Kinderbereich geht es vor allem noch darum, allen gemeinsam die Chance zu geben, zu spielen. Dem möglicherweise zukünftigen Nationalteamspieler auf der einen Seite und dem Hobbykicker, der Spaß an der Bewegung haben soll, auf der anderen Seite.
Wer sind die Schwächeren, wer sind die Besseren? Wir reden von 7-8-Jährigen und wir sind in dem Bereich U7 bis U12 haben wir jedes Jahr knapp 30.000 Kinder, die zum Kicken anfangen. Und jetzt überlege ich mir, es gibt dann ein Kind, das mit 6 begonnen hat, das andere beginnt mit 8. Wie, wenn wir nicht anders denken, soll der 8-Jährige, der einfach 2 Jahre später anfängt zu kicken, wie soll der, was der andere mit 6 Jahren begonnen hat, Wie soll der das in kurzer Zeit aufholen, wenn der die Möglichkeit nicht kriegt zu spielen, die Möglichkeit nicht die gleiche Möglichkeit kriegt, gefördert zu werden? Das heißt, da geht es für mich nicht um Stärker und Schwächer, sondern da geht es einfach um eine Chancengleichheit, die Möglichkeit allen Kindern, die ich jetzt gerade bei mir im Kader habe, eine Möglichkeit geben, zu spielen, weil die nicht wissen, wer in Zukunft die Stärkeren und die Schwächeren sind. Wir wissen nicht, wer sind die Talentierten und die Nicht-Talentierten. In dem Altersbereich geht es aus unserer Sicht darum, alle zu fördern und allen an Platz zu geben. Und das ist das, was das System auch an Wert, an neuen Wert und an neuer Kultur auf dem Sportplatz bringen soll.
Nachwuchsleiter Willi Schuldes von Rapid weiß, dass das nicht unbedingt eine Schwierigkeit ist, die es bei den Topvereinen wie Rapid zu handeln gibt, die sich ihre Spieler und Spielerinnen durch eine Auswahl- und Sichtungstraining aussuchen können. Er glaubt allerdings auch nicht, dass die besseren Spieler durch das System benachteiligt werden. Im Gegenteil.
Es ist natürlich im Amateurbereich das Leistungsgefälle innerhalb einer Mannschaft größer und auch der Unterschied zwischen retardierten und akzelerierten Spielern, wo es dann einen körperlichen Unterschied gibt. Aber das kann ich auffangen, indem ich halt Zusatzregeln für einzelne Spieler mache, für meine Besten in der einzelnen Trainingsübung. Das kann ich auffangen, indem ich die Besten mit den Besten gemeinsam in einer Gruppe trainieren lasse. Das kann ich genauso auffangen, indem ich die Besten oder die akzelerierten Spieler in der nächsthöheren Altersstufe mit trainieren lasse. Und diese Möglichkeiten hat ein Trainer oder Trainerin mit Weitsicht. Und ja, die sollte man natürlich auch nutzen im Sinne der besten Spieler, im Sinne der besten Spielerin.
Im ÖFB ist man sich des Spannungsverhältnisses zwischen möglichen künftigen Spitzenleuten und Hobbyfußballern im Kindesalter bewusst. Und auch dessen, dass hinter den Kindern nicht nur Trainer, sondern auch Eltern stehen, die sich fragen, warum ein Kind trotz guter Leistungen nicht mehr zum Einsatz kommt beim Match als andere.
Wenn wir jetzt den Kinderfußball hernehmen, der Kinderfußball ist mit, wenn wir es uns genau anschauen, mit die größte Herausforderung in der Entwicklung von Spielern. Warum? Weil man im Kinderfußball im Vergleich zu danach einer U13, U14 keine Trennung haben zwischen Breite und Spitze. Wir haben dort einfach alle Kinder zusammen. Und deswegen, wie ich schon gesagt habe, geht es darum, sowohl die vermeintlich Talentierten, die vermeintlich Besten zu fördern und auf der anderen Seite alle anderen auch auf der Reise mitzunehmen. Und das sind die Kinder und hinter den Kindern stehen Eltern, hinter den Kindern stehen Trainerinnen und Trainer, die auch in diesem Spannungsfeld sich bewegen. Und dass das eine kontroverse Diskussion mit sich bringt, ist logisch, ja? Weil danach haben wir eine Trennung zwischen Breite und Spitze und da ist die Zielsetzung dahinter vielleicht für alle auch greifbar und klarer. Darunter vermischt sich vielleicht für jeden eben auch sein persönlicher Zugang, weil ich muss jetzt aus dem Michi, aus der Gabi, ich muss aus denen jetzt die Nationalspielerin machen, weil die ist jetzt bei mir in der Mannschaft. Und danach ist vielleicht dann irgendwie schon klarer, dass er zu einer Trennung kommt, zu sagen, okay, das ist der, der im Amateurfußball kickt und der andere ist in der Talenteförderung, wo automatisch dann Druck und Ergebnisse und Leistung und Auswahl und Selektion Teil seiner Entwicklung sein wird. Und an der Basis vermischt sich das eben noch.
Aber für viele ist es immer noch schwer, die Neuerungen nach dem ersten Jahr anzunehmen. Auch Eltern und andere fußballbegeisterte Beobachter waren in der vergangenen Saison erstmals mit den neuen Spielformen konfrontiert und nicht jeder und jede kann sich damit anfreunden. Etwa 4 kleine Tore auf einem Spielfeld zu sehen, anstatt große mit Torleuten drinnen. Und, man möchte es nach all den Ausführungen nicht glauben, auch Stefan Gock vom ÖFB, der mittlerweile ein großer Befürworter der neuen Spielformen ist, konnte sich nicht von Anfang an sofort damit anfreunden.
Kann ich ja ganz einfach eine eigene persönliche Erfahrung teilen. Wir haben zu Beginn alle Formen, die so auf den europäischen, aber auch österreichischen Plätzen im Kinderfußball gespielt waren, haben wir uns angesehen und haben das in der Praxis beobachtet. Und ich werde nie vergessen, und das habe ich auch im Ralf Rangnick in unserem Gespräch auch so erzählt, wie wir den ersten Praxistag machen und in der U8, was zu dem Zeitpunkt in Österreich üblich war, uns das 5 gegen 5 angesehen haben, auf zwei Tore, und ich daneben gestanden bin und mir gesagt habe, das passt, das kenne ich. So habe ich selber den Fußball, auch den großen Fußball im Fernsehen gesehen, da sind zwei Tormänner, da sind zwei Tore, da spielen Kinder auf dem Feld gegeneinander. Und daneben haben wir dann das 3 gegen 3 auf 4 Tore hingestellt. Das war also ungewohnt. Das war im ersten Blick so, das ist doch nicht der Fußball, den ich kenne. Und es war etwas, mit dem ich Schwierigkeiten hatte. Ja? Auf alle Fälle. Und wir haben dann danach, haben wir uns das im Detail dann angesehen. Und ich habe das Bild von mir, wo dann in dem 5 gegen 5, meine Kollegen sagt dann, schau dir mal die 3 Kinder an und schau dir den Tormann an. Und die 3 Kinder von der einen Mannschaft waren in diesen 3 Minuten, die wir uns angesehen haben, die haben nicht einen einzigen Ball berührt. Der Tormann hat sich mit der rechten Hand an der Torstange angelehnt, weil die Mannschaft zu überlegen war und hatte in 3 Minuten keine einzige Aktion. Und das war irgendwie so ein Hallo wach. Und dann haben wir uns das Gleiche, eben die gleichen Kinder, gleichen Mannschaften im 3 gegen 3 auf dem Spiel mit den 4 Toren angesehen und haben gesehen, dass alle Kinder in dem Spiel beteiligt waren. Alle Kinder zumindest auch ein Tor geschossen haben und haben danach auch noch Daten drüber gelegt, wo wir dann massiv gesehen haben, dass da, weiß nicht, 3- bis 4-fache Aktionen pro Spiel am Spielfeld passiert sind.
Das bestätigt auch Trainerin Bianca Tamas, als ich sie gefragt habe, was sie beobachtet, wenn ihre Spieler und Spielerinnen im 3 gegen 3 spielen.
Auf jeden Fall eine stetige Verbesserung vom Spielverständnis. Sie probieren wirklich Lochpässe zu machen. Sie probieren aufs andere Tor zu spielen. Wir trainieren das ja auch wirklich auf diese 2 Tore pro Mannschaft, dass sie das Spiel verlagern mit verschiedensten Übungen. Ziel ist einfach, alle greifen an, alle verteidigen und dann müssen sie schauen, dass sie immer dorthin spielen, wo gerade frei ist und Platz ist.
Und wie sehen das die Kinder selbst? Wir haben ein paar 6-Jährige nach einem Match gefragt. Und das hatten Mucki und Florian zu sagen.
Wir haben heute 3 gegen 3 gespielt und wir haben sogar gewonnen. Das fand ich sehr cool.
Dann alle zum Ball laufen und dann schießt man zu einem anderen Spieler auf der anderen Seite und dann hat man gleich ein Tor. Ich finde das cool, dass ich schon Vorlagen gemacht, Tore gemacht habe und Tore verhindert habe.
Das Fazit? Noch läuft nicht alles rund mit dem neuen System im Kinder- und Jugendfußball in Österreich. Auch wenn die Verantwortlichen von der Theorie überzeugt sind und sie sich bestätigt fühlen, wenn Länder wie Deutschland nachziehen. Doch vor allem in der Praxis gibt es noch viel zu tun. Und offenbar muss der eine oder die andere noch überzeugt werden oder sich selbst davon überzeugen. Aber im ÖFB ist man weiter bereit, Fragen mit den Trainerinnen und Trainern zu klären. Der Optimismus, dass man früher oder später, wie man so schön sagt, alle auf die Reise mitnehmen kann, überwiegt. Ja, und wir hoffen, dass wir durch diese etwas ausführlichere Folge der Nachspielzeit einige Fragen klären konnten und beschäftigen uns auch gerne weiter mit dem Thema. Ich bedanke mich heute nicht nur bei Dominik Kanzian für den Ton, sondern auch bei allen, die bereit waren, mit mir in den vergangenen Wochen auf Fußballplätzen und sonst wo über dieses Thema zu diskutieren. Wenn für euch noch Fragen offen sind oder wenn ihr andere Kritikpunkte oder positive Erlebnisse mit uns teilen wollt, meldet euch gerne unter sport@kurier.at oder kommentiert den Podcast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.